Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen ihr heute zum Gottesdienst gekommen seid. Ich muss sagen, meine Erwartungen werden immer noch übertroffen, nicht? Wie wir hier in Bewegung gesetzt werden. Nun, ich weiß aber, mit welchen Erwartungen junge Leute zu unseren Gottesdiensten kommen. Woher ich das weiß? Ich habe sie einfach mal gefragt. Das liegt zwar schon 40 Jahre zurück, ihr könnt ja entscheiden, ob ihr heute noch die gleichen Antworten geben würdet. Wir hatten die Gottesdienste in unserer Turnhalle, da kamen wir immer mit 600 Leuten zusammen und die musste jedes Wochenende neu eingeräumt werden mit Stühlen aus den Nebenräumen. Und das hatten meistens die jungen Leute gemacht. Aber unter der Woche hatte ich sie dann im Religionsunterricht in 4 Klassen. Und da habe ich mal die 8 Klässler gefragt, was erwartet ihr eigentlich von einem Gottesdienst? Was mir gefällt, was mir nicht gefällt, was man mehr beachten sollte. Und das haben sie mir am Ende der Stunde schriftlich zurückgegeben, anonym. Denn keiner muss sich da ja outen mit seiner Meinung. Aber ich habe es mir aufgeschrieben und habe das mal statistisch erfasst. 13-mal wurde gesagt, ich erwarte die Gemeinschaft, das Zusammensein, ich möchte Kontakte pflegen. 13-mal wurde gesagt, ich erwarte etwas, das ich gebrauchen kann, woraus ich etwas lerne, das mir Hilfe gibt, mir Mut macht, mir hilft, meine Probleme zu lösen, Ratschläge. 11 haben gesagt, die Predigt sollte kurz sein. In Klammern, wenn schon lang, dann bequeme Stühle. Ich hoffe, ihr sitzt bequem. 7-mal wurde gesagt, die Predigt soll interessant sein. Manche Prediger verwenden alte Redensarten. Ich vermute mal, sie meinen da eine Sprache, die heute nicht mehr verstanden wird. 6-mal wurde gesagt, es soll einfach und verständlich gesprochen werden, keine religiöse Fachsprache. 6-mal wurde gesagt, der Pfarrer soll persönlich werden, nicht etwas Gelerntes hersagen, sich selbst einbringen. 4-mal wurde gesagt, es soll Gottes Wort verkündigt werden. 3-mal, es sollen auch Geschichten aus dem Alltag dabei sein. 2-mal, ich möchte mit Gott in Verbindung treten. Und einer hat sich leicht gemacht, hat nur eine Antwort gegeben. Ich erwarte alles, was für das Glaubensleben wichtig ist. Recht hat er. Zum Schluss noch der Originalton von 2 Schülern oder auch Schülerinnen. Manchmal habe ich es an der Schrift erkannt. Eine Mädchenschrift erkennt man, die kann man viel besser lesen als die Jungs. Nicht? Die krakelige Schrift von den Jungs. Also da hatte ich manchmal Last, dass zu verstehen, was da geschrieben wurde. Von einem Gottesdienst erwarte ich etwas, was mich für die folgende Woche stärkt und mich in Gedanken umfasst. Ich erwarte keine Moralpredigt. Der Gottesdienst sollte eine Zeremonie sein, die man, in Klammern die Gemeinde, zusammen erlebt. Es sollte ein zentraler Treffpunkt sein, wo man auch mal ein gutes Gespräch führen kann. Und jetzt ein anderer. Am Gottesdienst gefällt mir die Ruhe im Raum, in Klammern, wenn sie vorhanden ist. In einer Kirche wird gleich eine bestimmte feierliche Atmosphäre geschaffen, die sich auf den Menschen überträgt. Nette Leute, die mich mögen, ein freundliches Händeschütteln oder der Ratschlag des Predigers. Dadurch fühlt man sich geborgen, aufgenommen, zugehörig, als ein Glied in einem großen Körper. Diese beiden Blätter, die habe ich jetzt seit 40 Jahren. Ich schaue sie mir alle paar Jahre mal an, denn ich möchte wissen, ob ich noch auf der Linie bin. Denn junge Leute sind unsere ehrlichsten und stärksten Kritiker. Die sagen, was sie denken. Ich hoffe, da schreiben sich auch die hinter die Ohren, die hier hin und wieder mal eine Predigt halten. Für heute nehme ich mal einige Antworten heraus. die mir selbst wichtig sind, auf die ich immer achte, wenn ich dort sitze und zuhöre. Ich möchte etwas lernen, etwas hören, das mir Hilfe gibt und mir Mut macht. Das brauche ich, wenn der Alltag wieder beginnt. Es soll Gottes Wort verkündigt werden, aber es sollen auch Geschichten aus dem Alltag dabei sein. So hat Jesus ja auch gearbeitet. Er hat Gottes Wort verkündigt, verbunden mit den Geschichten aus dem Alltag. Die Predigt sollte aktuell seinen Bezug zur Gegenwart haben, zum Leben heute. Und der Pfarrer sollte persönlich werden, nicht etwas Gelerntes hersagen. Er soll sich selbst einbringen. Das ist ein Punkt, wenn ich dort unten sitze, da achte ich immer besonders drauf. Denn ich will ja nicht nur erfahren, ob jemand sorgfältig mit einem Text umgehen kann. Das habe ich 15 Jahre lang beurteilen müssen, zusammen mit dem Kollegium, wenn unsere Theologiestudenten ihre Abschlussansprachen hielten und wir dann dabei saßen als Kollegium und angehakt haben, wo es knapp war und wo es gut war. Danach bekamen sie ihre Noten. Das interessiert mich nicht besonders. Ich möchte gern heraushören, was der Betreffende selbst mit Gott erlebt hat, wie ein Gotteswort ihm zur persönlichen Erfahrung wurde und vielleicht auch mir als Hörer zu einer persönlichen Erfahrung werden kann. Und auch das andere ist mir immer wichtig und ich habe es letzten Sonntag in den Gesprächen mit euch herausgehört, auch im Gebet letzten Sonntag, da ist mir das bewusst geworden, die Predigt sollte aktuell sein. Sie sollte einen Bezug zur Gegenwart haben, zum Leben heute. Und da frage ich euch, was beschäftigt uns denn in der letzten Woche, in den letzten Wochen überhaupt, an den Nachrichten, die wir sehen im Fernsehen, an den Bildern, die täglich vor unseren Augen vorüberflimmern und immer näher kommen? Ist es nicht der Zustrom der Flüchtlinge, die in Kriegs- und Unruhegebieten ihre Heimat verlassen, über das Mittelmeer oder über die Balkanroute zu uns kommen, die sich ein sicheres Unterkommen wünschen und was sie manchmal in unserem Land erleben an Ablehnung oder schroffer Zurückweisung? Und viele, es geht jetzt schon in die Tausende, die unterwegs gar nicht mehr weiterkommen, die ihr Leben lassen, obwohl sie Sicherheit und Leben sich gewünscht und auch gesucht haben. Aber zum Glück gibt es ja auch viele helfende Hände, die bereit sind, willkommen zu heißen und Menschen zu helfen, hier wieder Wurzeln zu fassen. Und da gehen meine Gedanken weit zurück an die Tage 1945. Da wurden wir als junge Leute, 14, 15 Jahre alt, zum Bahnhof beordert mit einem Handwagen, den wir mitbrachten, um die Flüchtlinge in Empfang zu nehmen. Damals waren es 4,4 Millionen, die aus den Ostgebieten zu uns kamen. Und das Wohnungsamt wusste genau, das war ja alles erfasst damals, wie viel Platz in einem Haus, in einer Wohnung war. Und wir haben die Leute denn mit ihrem Koffer dorthin gefahren, aber über keiner Wohnung, über keiner Haustür stand herzlich willkommen. Das war schon damals schwierig, die Leute in einem zerbombten Land unterzubringen. Ich habe dann 5, 6 Jahre später, 1950, 51, meine Hausbesuche aufgenommen und habe sie wieder getroffen, die Flüchtlinge. Einige wohnten in den Baracken, die der Reichsarbeitsdienst und die Flaksoldaten zurückgelassen hatten. Meistens hatten sie nur ein großes Zimmer. Manche, die 3, 4 Kinder hatten, hatten 2 Zimmer. Und ich habe sie als dankbar und zufrieden erlebt, dass sie ein Dach über dem Kopf hatten. Ich habe ja damals schon christliche Bücher angeboten. Und ich bin immer gern bei den Flüchtlingen gewesen. Die hatten ein Herz dafür. Die hatten ihren Glauben mitgebracht. trotz der Flucht, trotz alledem, was sie unterwegs erlebt hatten. Und als ich dann 5 Jahre später wiederkam, da waren die Baracken weg. Aber auf der freien Fläche, die ich da fand, da waren wunderschöne Straßen, da waren Siedlungshäuser gebaut, gepflegte Gärten, ich sehe es noch vor mir heute, die Danziger Straße, die Breslauer Straße, die Königsberger Straße. Sie haben aus ihrer Heimat die Namen der Straßen nicht nur mitgebracht, sondern ihre Gaben und Fähigkeiten, ihren Fleiß und ihre Sparsamkeit. Und ich behaupte nicht zu viel, wenn ich sage, sie haben mitgeholfen entscheidend an dem Wirtschaftswunder, das wir damals als Land dann erlebt haben, von den späten 50er bis in die 60er Jahre hinein. Wir hier in Oberramstadt kennen das ja von den Waldensern her, von Wembach, Rohrbach, Hahn, die vor 300 Jahren gekommen sind. Man erkennt sie nur noch an ihren Namen. In den ersten Jahren, wenn ich unterwegs war, habe ich sie noch an der Sprache erkannt und habe immer gleich gewusst, Ostpreußen, Schlesien, hört man doch heraus, Thüringen. Da wusste man, wen man vor sich hatte. Im Mai in diesem Jahr, also vor einem Vierteljahr, bin ich mal wieder durch diesen Bereich durchgefahren. Ich habe nichts wiedererkannt. Dort wohnen jetzt die Enkel und Urenkel derer, die damals zu uns gekommen sind, in schönen Häusern. Sie sind fleißig und strebsam gewesen. Sie haben etwas geschafft in den 70 Jahren, die jetzt darüber vergangen sind. Lass mich heute einmal von einer Familie berichten, die ich persönlich begleiten konnte, von dem Tag an, als sie zu uns kamen, nicht 45, da war ich noch zu jung, um sie weiter zu begleiten, aber 1989-90. Da kam wieder eine Welle zu uns. Ich war Prediger in Bonn und da kamen die Russlanddeutschen. 1,4 Millionen. Und sie kamen auch in unsere Gemeinden. Und da rief mich eine Betreuerin an und sagte, Sie sind doch Adventistenprediger. Da ist eine Familie zu uns gekommen, das sind auch Leute, die zu ihrer Gemeinde gehören, können Sie sich nicht drum kümmern. Gleich am nächsten Tag habe ich sie besucht, in der Turnhalle. Nicht so, wie wir heute die Massenquartiere im Fernsehen sehen, ein Bett neben den anderen, sondern da waren schon die Trennwände aufgestellt aus Spanplatten und die Tür, das war eine Decke. Und da habe ich sie getroffen, Tamara und Robert mit ihren beiden Kindern, 12 und 7 Jahre alt. Sie haben längere Wochen in dieser Turnhalle dort gewohnt und immer wenn ich sie besuchte, sie ließen mich nicht weg, ohne dass ich eine Tasse Tee mit ihnen getrunken hatte. Oder auch mal einen Teller Borscht gegessen, habe ich das gelernt, was das ist und wie das schmeckte. Immer freundlich, immer gastfreundlich, obwohl sie in ganz beengten Verhältnissen waren. Der Mann nahm mich einmal zur Seite und sagte, ich habe mein Leben verschmissen. Ich habe meinen Wehrdienst in Sibirien gemacht und er meinte, er als gläubiger Mensch hätte eigentlich den Wehrdienst verweigern sollen, aber dann wäre er im Arbeitslager gelandet. Hätte auch keiner etwas davon gehabt. Und dann habe ich dort in Sibirien eine Frau kennengelernt, eine Lastwagenfahrerin, die überhaupt nicht Deutsch spricht, die habe ich geheiratet. Er war der Meinung, er habe jetzt sein Leben verschmissen. Ich war anderer Meinung, aber ich habe nichts gesagt. Das kann man nicht so schnell entscheiden, ob jemand sein Leben verschmissen hat. Da muss man erst abwarten, welche Wege Gott führt. Und die Tamara kam immer mit zum Gottesdienst. Und sie saß immer aufmerksam und hörte zu. Und was sie nicht verstand, hat ihr 12-jähriger Sohn und ihr Mann ihr übersetzt. Und nachdem sie ein Jahr die Gottesdienste miterlebt hatte, auch das Deutsch immer besser verstand, sagte sie zu mir, ich möchte Bibelstunden haben. Sie hatte gerade eine Tauffeier in unserem Kreis miterlebt. Ein junger Mann war getauft worden und ich hatte über die Bedeutung der Taufe gesprochen als Bund mit Gott und was sie symbolisiert, du wirst untergetaucht, der alte Mensch stirbt, ein neuer kommt heraus. Oder das andere Bild, was auch der Apostel Paulus gebraucht, die Sünde wird abgewaschen und du wirst als gereinigter Mensch aus dem Bad der Taufe herauskommen. Das hatte sie alles gut verstanden. Jetzt wollte sie auch Bibelunterricht haben. Sie wollte sich auch von Gott führen lassen, aber ihn zuerst einmal kennenlernen. Ich hatte auch dem jungen Mann den Taufspruch mitgegeben, Offenbarung 2, Vers 10. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Meine Lieben, darum geht's doch immer. Um die Krone des Lebens, um das Ziel, dem wir zustreben, für das es sich zu leben lohnt. So habe ich jedenfalls meine Taufe erlebt 1948. Und ich habe mich damals gefragt, was haben wir anzubieten, wenn alle, die auf der Flucht sind, wenn einige von ihnen dann schließlich einmal zu unseren Gottesdiensten kommen, weil wir sie vielleicht eingeladen haben. Wir hatten in unserer Gemeinde eine Glaubensschwester, die gut Russisch sprach. Die ging in die Umsiedlerheime, hat mit den Russen gesprochen, den Russen, die Russisch sprachen, und hat sie eingeladen. So sind sie in die Gemeinde gekommen, haben zugehört, wurden bis zur Taufe geführt. Ich habe mich gefragt, habe diese Woche noch mal nachgeschaut, was habe ich eigentlich gepredigt in der Zeit? Ist das etwas, was Menschen, die heimatlos sind, die entwurzelt sind, was sie auf ihr Leben beziehen können, was ihnen Mut machen kann? Und ich habe gesehen, eine Predigt, alle Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Gott ist ein verlässlicher Partner. Wenn er etwas verspricht, dann kannst du dich darauf verlassen. Hast du Gottes Verheißung auch so erlebt? Eine dieser Verheißungen ist mir zum Lebensmotto geworden. Steht in Hebräer 13, Vers 5. Gott hat gesagt, niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Das steht mir immer vor Augen, auch im Älterwerden, wenn ich merke, dass die Kräfte nachlassen. Wenn ich merke und immer gemerkt habe, dass meine Kraft nicht reicht für das, was ich gerne tun möchte, nie werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich im Stich lassen. Dann habe ich über die Freundschaft gesprochen, die Jesus uns anbietet. Denn er sagte in Johannes 15, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete, und er betont, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Vertrauten. Das habe ich mir doch immer gewünscht. Zum Freundeskreis Jesu zu gehören. Wie kann das geschehen? Johannes hat das gewusst, wie man Freund Jesu wird. Johannes, der das Evangelium geschrieben hat. Er hat sich immer in der Nähe Jesu aufgehalten. Deswegen kann er ein langes Gebet berichten, das Jesus gebetet hat. Er war immer in der Nähe. Er hat immer zugehört. Deswegen konnte er 60 Jahre später sein Evangelium schreiben, weil er das noch genau vor Augen hatte, was Jesus gesagt hatte. Er war bei ihm, als das Verhör beim Hohepriester war. Petrus war draußen bei den Mägden. Johannes war dabei. Er kannte den Hohepriester. Er war sogar unterm Kreuz, als alle geflüchtet waren. Johannes war immer in der Nähe. Freunde Jesu halten sich in seiner Nähe auf und hören zu, was er sagt und erleben ihr Leben mit ihm gemeinsam. Dann ist da ein Thema, das mich immer wieder angesprochen hat, bis heute mir wichtig ist. Matthäus 24, Vers 14. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker. Und was dann? dann wird das Ende kommen. Wir leben heute in einer Welt, wir leben in Frieden hier in Oberramstadt. Aber wenn wir uns umschauen in der Welt, das ist nicht die Welt, die wir uns wünschen. Das ist nicht die Welt, die nur den Willen Gottes tut. Da ist ein anderer, der Fürst dieser Welt, der den Weg dieser Welt immer weiter abwärts führt. Ich bin froh, dass jemand im Regiment sitzt und die Fäden in der Hand behält. Gott hat ein Angebot für alle Völker, auch für uns hier in Oberramstadt. Ein Angebot, von dem er wünscht, dass alle es erfahren. Und er erwartet von uns, dass wir diese gute Nachricht weitergeben. Und wenn die Arbeit getan ist, dann wird er wiederkommen. Dann wird das wahr, was wir zusammen im Vater unser beten, dein Reich komme. Das wünschen wir uns doch, danach sehnen wir uns. So ist jede Predigt, die wir halten, welches Thema sie auch immer haben mag, eine Einladung, deinen Platz im Reich Gottes einzunehmen und auszufüllen, den Verheißungen Gottes zu vertrauen, die Freundschaft, die Jesus dir anbietet, anzunehmen und seinen Auftrag wahrzunehmen, gehet hin in alle Welt, und mache zu Jüngern alle Völker und taufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und wenn dir dieser Auftrag zu schwer erscheint, mir ist er viele Jahre, eigentlich Jahrzehnte lang zu schwer erschienen, deswegen habe ich es immer abgelehnt, Prediger zu werden. Ich bin immer angesprochen worden. Du solltest zur Marienhöhe gehen. Du solltest ein theologisches Studium machen. Ich habe gesagt, wenn ich christliche Bücher verkaufe, erlebe ich jeden Tag einen kleinen Erfolg. Ich bin mit Menschen im Gespräch. Aber Prediger sein, angenommen, ich arbeite da und die Gemeinde finanziert mich. Und was kommt dabei heraus? Ich hätte damit nicht leben können, wenn ich ohne Ergebnisse ein Jahr zugebracht hätte. Das war mein Argument, 10 Jahre lang. Und dann sagte ein Prediger zu mir, wir werden jetzt alle pensioniert, die Nachkriegsprediger, du solltest zur Marienhöhe gehen. Dann bin ich hingegangen und habe Mut gefasst und habe gemerkt, die kochen ja auch alle nur mit Wasser, nicht? Die sind alle auf die Hilfe Gottes angewiesen, nicht nur ich, alle anderen, wenn Ergebnisse herauskommen sollen. Keiner von uns wird allein gelassen und ich habe gelernt, auch als Prediger, Gott lässt dich nie im Stich. Aber nicht jeder muss Prediger oder Lehrer werden. Es gibt ganz einfache Wege der Mitarbeit, die so einfach sind, dass jeder sie wahrnehmen kann. Da brauchst du kein theologisches Studium. Und diese Wege, über die ich jetzt spreche, sind wirksamer und hilfreicher als manche tiefsinnige Predigt. Diese Wege werden schon im Alten Testament beschrieben. Den ersten Text hast du schon vorgelesen, Matze, ich führe das jetzt mal weiter aus Psalm 107, Verse 1 und 2. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte wäret ewiglich. Und jetzt kommt's. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Hast du die Freundlichkeit Gottes schon erlebt? Im Alltag? Dann erzähle doch einfach davon hier in der Gemeinde. Oder sage es Menschen, die auf der Suche sind. Eva, du hast den Mut gefunden am letzten Sonntag und hast dich hier hingestellt. Und davon berichtet, wofür du dankbar bist. Warum sollen wir das nicht viel öfters tun? Das spricht Menschen an. Das persönliche Zeugnis, was ich mit Gott erlebt habe. Macht doch Menschen Mut zu einem Leben mit Gott an ihrer Seite. Der ganze 107. Psalm zählt Situationen auf, die das Volk Israel auf ihrer Wanderung erlebt hat, die auch wir auf unserer Wanderung erleben, du auch letzte Woche erlebt hast. All das Auf und Ab des Lebens. wenn du vom Weg abgekommen bist, das kann ja passieren, und Gott dich bei der Hand genommen hat und du wieder den richtigen Weg gefunden hast, wenn du das erlebt hast, dann gilt ja der 8. Vers, die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut. Oder wenn du krank warst, eine Operation gut überstanden hast, dann gilt dir das Wort, die sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Vielleicht hast du Sturm und Wellen erlebt in den vergangenen Wochen, Angst gehabt, dass dein Lebensschifflein untergehen könnte. Aber du hast zu Gott gerufen und er hat die Wellen beschwichtigt, er hat dich aus deinen Ängsten, vielleicht aus einer tiefen Depression befreit. Dann gilt das Wort dir, Psalm 107, Vers 29, er stillte das Ungewitter, dass die Wellen sich legten und sie froh wurden, dass es still geworden war. Wenn du das erlebt hast, dann tue das, was hier gesagt wird. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. Und manche Psalmen, ich lese sie so gern, die ziehen den Kreis noch weiter. Nicht nur ihn in der Gemeinde rühmen, nicht nur hier in der Nachbarschaft, sondern der Klang der Freude wird hier noch eine Tonart höher. Ich denke an den 67. Psalm, der zu Anfang des Gottesdienstes letzten Sonntag hier vorgelesen wurde in einer neueren Übersetzung. Ich habe mir nochmal die Verse 4 und 5 angeschaut. Es danken dir, Gott, die Völker. Es danken dir alle Völker. Die Völker freuen sich und jauchzen, dass du die Menschen recht richtest und regierst die Völker auf Erden. Manchmal scheint das ja ein bisschen zugedeckt zu sein, was hier gesagt wird. Dass die Völker jauchzen, alle Völker auf Erden. Im Augenblick sieht es nicht ganz so aus. Aber der Psalmist sagt, wenn sie es tun, hätten sie alles Recht dazu. Denn Gott hält die Fäden in der Hand. Sie entgleiten seinen Händen nicht. Er wird das letzte Wort sprechen. Er wird sein Reich aufrichten. Und das wird ganz anders sein als das, was wir im Augenblick erleben. Ist das nicht auch ein Grund zu tiefer Freude und Dankbarkeit zu wissen, Gott hat einen Plan mit dieser Welt. Und er verfolgt seinen Plan und er führt ihn zu dem Ziel, das er gesteckt hat. Er wird das Ziel erreichen. Er wird sein Reich aufrichten in Gerechtigkeit. Ja? Die Gottesdienste, die wir einmal in der Gegenwart Gottes erleben werden, dort bei ihm, in seinem Reich, wenn wir um seinen Thron herumstehen, das weiß ich jetzt schon, das werden Lob- und Dankgottesdienste sein. Woher ich das weiß? Weil ich die Offenbarung lese. Da werden mindestens 3 Gottesdienste geschildert, wie das sein wird, wenn die Masse der Menschen, die Gott erlöst hat, um seinen Thron herumsteht und sich bei ihm bedankt, dass sie als Erlöste dieses Ziel erreichen durften. Da werden wir auch Lobpreislieder singen und uns so freudig bewegen. Wir haben es ja schon ein bisschen eingeübt heute Morgen. Aber noch sind wir hier. Und noch wollen Menschen das Geheimnis unseres Glaubens kennenlernen. Sie wollen etwas über Gott erfahren. Wie damals Tamara, als sie mich im Gottesdienst ansprach und sagte, ich möchte Bibelunterricht haben. Das war am 30. Oktober 91, also vor 24 Jahren, als ich die erste Bibelstunde mit ihr hatte. Und ich hatte sie unter die Überschrift gestellt, heute sprechen wir über die wichtigste Frage. Und der Michael saß daneben, der 12-Jährige, und ich habe gefragt, was ist die wichtigste Frage? verursacht doch, wie ich jetzt in der Schule zurechtkomme. Und wann mein Vater ein Audi fahren wird. Wer aus den Tiefen Russlands kommt, der will ein Audi fahren. Das habe ich damals schon gelernt. Und dann, wenn junge Leute älter werden, die Frage des Berufes, der Partnerschaft. Alles wichtige Fragen. Und Tamara sagte, wenn ich eine ordentliche Wohnung haben könnte. Inzwischen waren sie umgezogen aus der Turnhalle in ein kleines Hotel, das die Stadt gepachtet hatte. 12 Quadratmeter mit 4 Personen haben sie 1,5 Jahre gewohnt. Die Betten in 3 Stöcken übereinander und nachts schlief dann einer auf dem Fußboden. Aber immer war ich herzlich willkommen und immer gab es etwas Leckeres zu essen. Ich wollte das ja gar nicht, ich kam ja nicht zum Essen. Aber das ist so üblich. Ich habe da etwas über Gastfreundschaft gelernt, auch in den beengtesten Verhältnissen. Dann habe ich gesagt, wir schlagen mal auf Lukas 10, Verse 25 bis 27. Da steht von einem Schriftgelehrten, der Jesus eine Fangfrage stellen wollte. Vergessen wir mal das Motiv, das er hatte. Wenden wir uns nur der Frage zu. Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aus meiner Sicht ist das die wichtigste Frage. Und Jesus hat in seiner Antwort als erstes gesagt, das ist keine Geheimwissenschaft. Er hat zurückgefragt den Schriftgelehrten und gefragt, was steht denn in der Bibel? Was liest du denn? Oh, der wusste die Antwort, Gott über alles und den Nächsten wie sich selbst zu lieben. Es kommt also darauf an, Gott kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und dieses Wissen auch am Nächsten auszuüben, ihn auch wissen zu lassen, ihn spüren zu lassen aus meinem Leben. Das ist die wichtigste Frage, Gott kennenzulernen. Jesus sagt an anderer Stelle, in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist die wichtigste Frage. Nicht das Haus, nicht das Auto, nicht der Beruf. Jesus sagt in der Bergpredigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, wie geht's weiter, dann wird euch das alles zufallen. Und ich bekenne gern heute Morgen, das habe ich erlebt. In meinem Trachten zuerst nach dem Reich Gottes. Das andere ist mir alles zugefallen. Natürlich, man muss ein bisschen dafür arbeiten. Das wird dir nicht vor die Tür gestellt. Aber im Grunde genommen habe ich es so erlebt, es ist mir zugefallen. Das Auto, das Haus, die Lebenspartnerin, als ich das erste Mal in die Gemeinde kam, bei den Adventisten, da war ein junges Mädchen, das hat mir ein Liederbuch zugereicht. Und die hatte schon gesagt, als ich durch die Tür kam, den heirate ich. Alles erledigt, Gott hat sich um alles gekümmert. Ist doch wunderbar. Und ich war immer so schüchtern und habe gedacht, das wird mir nie gelingen, ein Mädchen für mich zu interessieren. Brauchte ich gar nicht. Hat Gott für alles gesorgt. Wunderbar. Er denkt an alles. Er kennt uns ja, wie wir sind. Und Woche für Woche haben wir in unseren Bibelstunden Gott näher kennengelernt, wie er sich bemüht, welche Wege er beschreitet, um verlorene Menschen zu retten. Und ich habe erzählt, wie ich ihn erlebt habe. Dann haben wir über die Prophetie gesprochen. Daniel 2, Daniel 7, 8 und 9. Da wird die ganze Weltgeschichte entfaltet. Da werden die Weltreiche aufgezählt. Und da steht immer am Ende das Wort, zur Zeit solcher Königreiche wird der Gott des Himmels sein Reich aufrichten. Das wird auf kein anderes Volk kommen und die Reiche dieser Welt, die werden zerpulvert werden. Die werden keinen Platz mehr finden. Gott schafft etwas Neues. Alles mit ihr besprochen. Und dass das Evangelium die ganze Welt erreichen soll. Und einmal habe ich über eine Segensquelle besonderer Art gesprochen. Was das wohl ist. Letzten Sonntag hatten wir eine wunderschöne Predigt von Bruder Mertens. Ich kenne ihn schon 40 Jahre. Wir haben immer gern in verschiedenen Bereichen zusammengearbeitet. Er hat über den Segen gesprochen. Ich weiß nicht, was ihr unter Segen versteht. Dass Gott dir die Fülle zuwendet von allen Möglichkeiten, die er hat. Kann Gesundheit sein, kann auch mal ein Auto sein, kann auch ein Haus sein. Verschiedenes. Und die Segensquelle, die steht in Malachi 3, Vers 10. Bringt aber den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei. Und jetzt kommt's. Und prüft mich hierin, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Unsere freien Gemeinden leben nicht von der Kirchensteuer. Die leben von den Zehntengeldern, die ihre Mitglieder aufbringen. Bei uns ist es so, bei euch wird es nicht viel anders sein. Wenn du 2000 Euro hast, dann gibst du 200 ab für das Werk Gottes. Nicht, weil du die gern entbehren würdest, sondern weil du dem vertraust, was Gott hier gesagt hat. Prüft mich hierin, ob ich nicht dann das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Tamara hat das verstanden. Sie hatte die Kasse und sie fing an, den Zehnten zu geben. Sie war inzwischen als Krankenpflegerin tätig und ihr Mann als Heizungspfleger. Sie waren fleißig, gleich eingestiegen in die Möglichkeiten, die sich hier angeboten haben. Ich habe auch die Erfahrungen erzählt, die ich selber mit dem Zehnten geben erlebt habe, dass ich nie einen Mangel hatte deswegen. Und wenn ich mal wenig hatte, habe ich es trotzdem gern gegeben. Es gehört mir nicht, es gehört Gott. So wurden die Gemeinden auch im Neuen Testament unterstützt. Bloß Paulus sagte, ich habe als Zeltmacher mir selbst mein Geld verdient. Na ja, gut, ihr Philipper, ihr habt mir mal was hergeschickt, aber sonst habe ich mich selbst unterhalten. Aber sonst werden die Prediger bezahlt von den Zehntengeldern, die die Glaubensgeschwister geben, denn Paulus sagt, man soll dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Wer die Arbeit tut, der soll doch davon leben. Ganz klar. Stellt euch das Bild mal vor, der Ochse, der drischt und man will den nicht füttern. Das wäre ja schlimm, nicht? Wird kein guter Bauer tun. Im Alten Testament war das schon so geordnet worden, die Priester, der Stamm Levi, hat kein Erbteil gekriegt in Kanaan. Den anderen wurde ihr Erbteil zugeteilt. Ja, und der Stamm Levi, wovon soll der leben? Gott hat gesagt, ich sorge dafür. Die anderen 11 Stämme geben 10% von ihren Einkünften ab und davon lebt ihr. Da braucht ihr nicht irgendwelche Ländereien. Und wenn ihr gut predigt, dass sie euch das abnehmen, dann werden sie freudig den Zehnten geben. Und wenn ihr euren Dienst schlapp verrichtet, wenn nichts dabei rauskommt, dann werdet ihr sehen, dann geht es euch auch schlecht. Das gehört irgendwie zusammen. Und wir haben weiter die Bibelstunden gehabt und dann einige Wochen vor meiner Pensionierung, am 5. Mai 1993, habe ich mit ihr über die Bedeutung der Taufentscheidung gesprochen. Wir hatten da 1,5 Jahre Bibelstunden gehabt und ich habe sie genossen. Dann habe ich noch einmal darüber gesprochen, Markus 16, Vers 16, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Du hast die Entscheidung, welchen Weg du gehen willst, welche Zukunft du haben möchtest, zusammen mit Gott oder keine Zukunft haben. Aber Tamara wollte auch diese Zukunft haben, aber sie sagte, sie hat mich immer mit sie angesprochen, bis heute, nicht? Ist manchmal so üblich, dass sie das Geschwisterliche noch gar nicht so aussprechen möchten. Dass wir eigentlich Brüder und Schwestern sind und auch der Prediger Mensch unter Menschen ist, hat mich immer mit sie angesprochen, bis heute. Ja, sagte sie, aber Sie sehen ja mein kleines Zimmer, ich möchte auch Freunde einladen zu meiner Taufe. Ich warte noch auf eine besondere Erfahrung mit Gott. Und eine größere Wohnung. Und sie merkte, dass ich enttäuscht war. Sie fragte mich gleich, ist Ihnen nicht gut heute. Am nächsten Morgen rief sie mich ganz früh an, noch ehe sie zur Arbeit ging. Doch, ich möchte am Wochenende dabei sein. Ich möchte mitgetauft werden. Und das war eine wunderschöne Taufe. Da nahm teil ein älterer Herr aus Ostpreußen, den hatte mein junger Mitarbeiter unterrichtet. Eine junge Frau aus Slowenien, die hatte er auch unterrichtet. Ich hatte drei Gemeinden, Bonn, Bad Honnef und Tostorf. Drei junge Mädchen aus Madagaskar, die hatte ich unterwiesen im Wort Gottes. Ihr Vater war Finanzattaché bei der Botschaft. Ich wohnte in Godesberg unter 67 Botschaften. Und bei dem Botschaftspersonal waren etliche Adventisten, auch die Frau eines Botschafters. Wie kam das? Wir haben in Afrika Schulen und Universitäten und wer die durchläuft, der kommt dann auch in den Staatsdienst irgendwie bis hin zu Ministerpräsidenten. Kommt manchmal vor, Adventisten, dass sie in diese Position reinkommen. Und dann war Tamara dabei, also sechs Leute. Und da ist mir eines aufgegangen. Als sie ins Taufwasser stiegen und ich sie taufte, wie weit ist die Strecke, die sie zurückgelegt haben? Von Ostpreußen, von Slowenien, von Madagaskar, Tamara über Sibirien nach Kirgisien, dann nach Bonn. Und wie kurz ist der Weg ins Taufwasser, das wir dort in dem Taufbecken in unserer Gemeinde hatten. Und ich habe mich gefreut, als diese sechs Leute ihren Bund mit Gott in der Taufe besiegelt haben und haben das Geschenk des ewigen Lebens angenommen. Ich könnte jetzt schließen, aber gebt mir noch 2-3 Minuten, denn einen kleinen Anhang hat diese Geschichte noch. 3 Tage später rief Tamara mich an und sagt, wir haben eine Wohnung bekommen. Groß im 5. Stock mit Blick über den Rhein. Ich habe sie oft dort besucht. Und ich habe ihnen gesagt, schließt einen Bausparvertrag ab. Sie hatten in Russland Kirgisien ein Haus aufgegeben. Und ich sah, dass sie fleißig waren. Sagt, ihr kommt wieder zu was hier. Ganz sicher. Wenn ihr Gott treu seid, dann wird er euch segnen. Das habe ich ihnen versprochen, weil Gottes Wort es versprochen hat. 2003, 10 Jahre später, rief sie mich an. Unser Haus ist fertig. Kannst du kommen und das Haus weihen? Ich habe das gern gemacht und war überrascht. Sie hatten viel selber gemacht. Exakt die Fliesen gelegt, exakt den Kachelkamin gemauert, 3 Wohnungen, eine unterm Dach, eine, wo sie wohnten, eine für den inzwischen verheirateten Sohn, den Michael, und unten noch Wohnräume im Souterrain. Und dann waren 20 Leute da. Und ich habe einiges von dem erzählt, was ich euch jetzt erzählt habe. Und der Robert stand daneben, ihr Mann, und sagte, das habe ich ja gar nicht gewusst. Der hat gar nicht alles mitgekriegt, was da so in den Gesprächen zwischen uns gelaufen war. Und wie sie Schritt für Schritt näher an den Glauben herangekommen war. Jetzt habe ich sie zum Geburtstag angerufen im Juli wieder, weil ich mich immer noch verantwortlich fühle, ob Gott das auch tut, was ich ihr versprochen habe. Und ich sage, wie kommt ihr zurecht? Das war ihr 65. Geburtstag. Wir haben die Wohnung oben vermietet. Wir kommen hier zurecht. Unten haben wir Raum, wenn ihr uns besucht. Ihr könnt immer bei uns übernachten. Wir würden uns freuen, wenn ihr wiederkommt. Ja, da hat sich, und wenn wir sie besuchen, ist das immer ein Fest der Dankbarkeit und Freude, was da auf den Tisch kommt. Also ich staune immer wieder, die ganzen Spezialitäten, Dinge, die ich gar nicht kenne, was da dann im Angebot ist. Sie hat das erlebt im Psalm 107, was dort gesagt wird. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Ganz zum Schluss noch, warum ich so gerne über die Freundlichkeit Gottes spreche und mich direkt verpflichtet fühle, die Freundlichkeit Gottes darzustellen. Ich hatte darüber mal gesprochen vor 40 Jahren auf der Marienhöhe, in der Turnhalle. Und dann habe ich mich verabschiedet von allen an der Tür. Da kam ein alter Prediger zu mir, der auch Schulleiter war auf der Marienhöhe, aber pensioniert inzwischen. Und er sagte mir: Bruder Fiedler, etwas anderes habe ich nie vorgehabt, als über die Freundlichkeit Gottes zu sprechen. Das war mein Lebensinhalt. Ich hätte das vergessen in den 40 Jahren. Aber am Abend hat er einen Herzinfarkt und ist gestorben. Das war das Letzte, was er mir an der Tür gesagt hat. Etwas anderes habe ich nie vorgehabt, als über die Freundlichkeit Gottes zu sprechen. Und diese Worte habe ich als Vermächtnis vor 40 Jahren damals mitgenommen und gebe das heute an euch weiter mit der Bitte: Hört nie auf, über die Freundlichkeit Gottes zu sprechen. Amen. Jetzt möchte ich mit euch beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir sind dir von Herzen dankbar, dass wir dich als einen freundlichen Gott immer wieder in unserem Alltag erleben dürfen. Wir danken dir für all das Gute, das du in unserem Leben uns erwiesen hast. Und wenn es einmal eng geworden ist, dann haben wir zu dir gerufen und du hast uns geholfen. Denn dein Wort steht bis heute: Ich werde dich nie im Stich lassen. Du wirst nie allein sein. Und du, Herr Jesus, hast gesagt: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wenn wir das wissen, so gib uns die Kraft und die Gelegenheit, das weiter zu sagen, auch wenn von den vielen Flüchtlingen, die jetzt unterwegs sind, der ein oder andere einmal den Weg zu uns finden mag. Dann lass uns offen sein für sie, die jetzt heimatlos und entwurzelt sind, dass sie in unserem Kreis eine geistliche Heimat finden können. Und alles, was uns sonst bewegt, fassen wir zusammen in dem Gebet, das du, Herr Jesus, uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.